Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibosek und bei mir ist Senior Darth Vader Strohbach.
Bist du mit so viel Euphorie hier reingegangen?
Boom, die Energie ist gut. Herzlich willkommen zu einer Folge, wo wir über die Beginne eines Sith Lords sprechen, nämlich über Seniors Beginne. Wir haben jetzt relativ oft mal so in Gesprächen mit Menschen und so ein bisschen mitbekommen, dass für viele Leute das so ein bisschen utopisch ist, welches Level Senior aufgebaut hat und wie das überhaupt passieren kann. Und das wäre ja, ich glaube, dass es für ganz viele Leute sehr schlecht fassbar ist. Und an der Stelle möchten wir einfach mal darüber sprechen, wie du so ein Level eigentlich quasi erreichen kannst, dass du so breit aufgestellt sein kannst, aber auch so stark sein kannst, insbesondere vielleicht auch als Frau. Und wie so ein Werdegang dazu eigentlich aussehen kann. Und das ist quasi dazu, wenn wir das jetzt so darstellen wollen, ist es eine Case Study in einem Podcast.
Bin ich gerne ein Beispiel für. Ja, ich glaube, dass so oftmals der Eindruck entsteht, also das ist ja das, was wir über die Gespräche, die du angesprochen hast, mitbekommen haben, dass man, wenn man beispielsweise zu uns gehören möchte, erst ein bestimmtes Level haben muss. Ich denke, das geht nicht nur uns als Coaches so, sondern anderen Coaches in unserem Bereich auch so, dass die doch das ein oder andere Mal eine, ja, in gewisser Form eine Ablehnung erfahren, weil das Gegenüber denkt, ich bin noch nicht gut genug. Aber das ist Unsinn. Das ist richtiger Unsinn.
Ja, also ich glaube, was ich da so verrückt finde, ist sehr oft auch so dieses, ich meine, du suchst dir ja jemanden, der dir in dem Bereich auch einfach eine Unterstützung ist, damit du besser wirst. Nicht, also das machst du ja nicht, um erstmal gut zu werden. So. Das ist wie wenn du eine Sprache lernen willst. Du suchst ja einen Sprachlehrer, damit der dir die Sprache beibringt. So.
Aber es ist immer die Angst, irgendwie vor der Person doof dazustehen. Und dann fängt man an, sich erstmal selber Vokabeln anzueignen. Und ich muss jetzt schon mal mit einem gewissen Fundament da reinkommen, damit ich mich nicht bloßstelle. Aber sich Unterstützung zu suchen, ist ja genau das. Ja, also das ist ja eine Person, die legt es ja darauf an, dir zu helfen, dass du genau da Unterstützung bekommst. Ja. Ja? Und deren Job das dann auch ist. Meine Mama sagt das zum Beispiel auch immer beim, ich hasse es, mir Termine beim Zahnarzt zu machen oder irgendwelche Ansprüche quasi beim Zahnarzt zu stellen. Ist neulich mal ein Stück Zahn abgebrochen, ja, weil ich auf ein Steinchen gebissen habe. Ich so gemeint, boah, kann ich den fragen, ob der das wieder gerade macht? So, das ist eine total blöde Frage. Natürlich kann man das fragen, aber das ist sein Job, ja?
Ja.
Ja, also ich nehme da nichts in Anspruch, was ich nicht in Anspruch nehmen darf. Und das ist an der Stelle nichts anderes. Das ist ja, der Job. Ja. Und das bewertet man ja nicht. Genau. Weißt du, der bewertet das auch nicht irgendwie, ist die zu doof zum Essen oder sowas. Ja, sondern, ich kann helfen. Dann mache ich das. Dann mache ich das auch gerne.
Ja. Weil die Intention von jemandem, der so einen Beruf ausführt, ist ja auch immer so, ich will ja das genau das machen. So, ob das jetzt der Zahnarzt ist, der dir sagt, so, ich will ja diesen Beruf ausführen, damit Leute bessere Zähne haben. Oder in unserem Bereich jetzt zum Beispiel, ich zum Beispiel mache das einfach richtig gerne, weil ich liebe das, wenn Leute zu von so einem Zero zu so richtigen Monstern ranwachsen, so over time. Das ist, ich meine, weißt du, so, ich bin dann halt auch geduldig genug, da zu stehen. Wenn ich mir mal anschaue, Senior, wo du am Anfang standest, als wir damit gestartet haben, da hattest du, ich glaube, 5 Bodyweight-Dips und einen Klimmzug oder 2 Klimmzüge, irgendwie sowas?
Also ich war der Meinung, es wären 2. Ich glaube, du hattest mich nämlich irgendwann mal anfangs gefragt, wie viele Klimmzüge ich kann. Und ich war der festen Überzeugung, ich kann 2 und es war irgendwie so 1,5.
Und dann war ja dein Werdegang in dem Bereich ja auch so, dass du halt immer kleinere Steps gemacht hast in allen möglichen Bereichen und dann irgendwann, dann, also das hat auch gedauert.
Ich musste mir die Blöße geben. Da waren Mädels, die waren, also wir hatten ja in Wetzlar damals diese Trainingsgruppen quasi, also Stufen von ja. A bis F, glaube ich, ne? Weiter hinaus ging es nicht. Und du wurdest halt in A reinkategorisiert, wenn du noch keinen Klimmzug kannst. Zum Beispiel B ist dann 1 bis 3 und dann ging es immer so weiter.
Genau.
Und die Blöße, dass da Mädels in der F-Gruppe waren, die über 10 plus, nicht sogar 15 plus Klimmzüge konnten.
Ja.
Und ich war in Gruppe B, glaube ich, am Anfang tatsächlich. Das war für mich auch nicht einfach, ja. Und hätte ich mir auch genauso gut sagen können, ach, ich mache das lieber nicht, gehe da nicht mehr hin, weil ich bin auf so einem schlechten Niveau, ja.
Ja.
Und das zeige ich ja jedes Mal allen, weil wir trainieren ja alle zusammen und alle in diesen Gruppen, ne. Aber das hat mich so angefixt, auch innerhalb dieser Gruppen zu wandern, also von Gruppe B in Gruppe C zu kommen, in Gruppe D. Ich glaube, in Gruppe E und F habe ich es nie geschafft, weil dann sind wir irgendwann ja auch weg aus Wetzlar.
Ja.
Aber in D bin ich auf jeden Fall noch reingekommen und das war schön irgendwie. Das war ein riesen Erfolgserlebnis.
Ja.
Und ich glaube, das hätte nicht schneller gehen können, wenn ich versucht hätte, das alleine zu machen. Also die Unterstützung durch auch diese gezielte Planung, Dinge mal regelmäßig zu machen und so weiter, ne? Und das, was da gefordert wurde, ich würde sagen, das war anfangs sogar, es fühlt sich irgendwie härter an, wenn ich darüber nachdenke, als das, was ich jetzt mache. Also ja. Eigentlich ist es erstrebenswert, stärker zu werden, weil es alles viel leichter wird und viel entspannter.
Ja. Also ich habe mich früher im Training auch mehr umgebracht als heutzutage. Das würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, dass du gerade am Anfang auch, du kannst dir das aber ganz, das muss man auch ganz klar sagen, du kannst es dir am Anfang auch viel mehr leisten, mal in den Muskelversagen und sowas reinzugehen. Das ist okay. Weil die Gesamtintensität von einem Training, also so wie hart dein Körper wirklich belastet ist von dem Ganzen, nicht so krass ist. Weil das, was du insgesamt machst, die Tonnage so, weißt du, das ist nicht so heftig. Du hast, also der Unterschied jetzt von Kniebeugen mit, keine Ahnung, 100 auf 5 von dir, ist ein riesengroßer Unterschied zu, was du vielleicht früher mit 55 Kilo auf 5 oder so gebeugt hättest, so. Das ist, also, im Gesamtkontext. Natürlich bist du stärker geworden, aber die Last, die ja auf den Körper wirkt, bleibt ja gravitationsmäßig grundlegend erstmal gleich. Aber, wenn du dir jetzt das
Training. Das Ding ist halt, es reizt dich nicht mehr mit 55 Kilo zu beugen, ja. Was möglich wäre, ohne Frage. Also nach schweren Beugesätzen. Mhm. Ja. Das heißt, also das lohnt sich einfach nicht, weil es bringt dir nichts.
Ja.
Man könnte etwas machen, so ist das nicht, weil es klingt immer so, als ob man dann nach den Trainingseinheiten so, ich liege tot da, ja.
Nein.
Ich kann mich am nächsten Tag nicht bewegen. Also man könnte ein ganz normales Workout durchaus noch durchziehen, wenn das sich um ja verhältnismäßig sehr, sehr leichte Gewichte handelt. Aber dann ist halt die Frage, bringt dir mir das jetzt was oder bringt mir das nichts? Es bringt mir ein bisschen Freude, so mich zu bewegen. Aber
ja, der Reiz wird nicht mehr
gehen. Ja.
Aber das ist ja auch was bei dir über den ganzen Weg auch immer so war, dass du immer viel Reiz auch reingegeben hast, aber auch auf einer sehr breiten Basis. So, ich glaube, was viele von dir jetzt nicht unbedingt erwartet hätten, ist so, was wir jetzt in den letzten zwei Monaten, glaube ich, mehr mit reingegeben haben in deine Trainings, weil wir jetzt quasi, wir sind jetzt quasi in so einer Off-Season-Phase so, aber das ist, wir müssen jetzt nicht zu detailliert werden so, aber du machst jetzt wieder mehr so Bodyweight-Kram, wie so Backlever, Handstand-Presses, Handstand-Push-Ups an der Wand und so Zeugs. Das ist ja nicht so, als ob du das nicht schon mal gekonnt hättest.
Ja, also ich glaube auch, der Eindruck entsteht so ein bisschen krass, woher, also keine Ahnung, in den neuen Blog integriert, die übt das ein, zwei Mal und dann ist das da. Also jemand, der mich noch nicht länger kennt, ne?
Ja.
Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also jetzt mal die Handstand Press zum Beispiel, wo man auch sagen muss, die ist noch so ausbaufähig. Also die sieht, ich mache das schon noch viel über ich will und mit Kraft. Noch nicht so geführt, wie sie sein könnte.
Ja.
Also da steckt noch Potenzial drin, das muss ich mal vorwegnehmen. Aber das ist zum Beispiel eine Übung, die hat ein Trainer damals in Wetzlar, also der da auch mitgecoacht hat, der hat das zu dem Zeitpunkt relativ häufig einfach auch gemacht, so in seinem Training. Und mich hat das so fasziniert und ich dachte mir, boah, ich will das auch. Und dann habe ich mir das, ich glaube, das hat locker ein halbes Jahr auf jeden Fall gedauert, wie ich mich da Step by Step rangeführt habe. Weil natürlich versucht man das direkt vom Boden zu starten, so wie man das auch bei dem anderen sieht, das Endergebnis. Mhm. Aber das hat so nicht funktioniert. Das hat einfach auch, ich wollte und wollte und wollte, aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte es nicht. Das heißt, ich musste damit starten, mich mit meinen Füßen zum Beispiel erstmal auf etwas draufzustellen. Also mir Weg wegzunehmen, es mir leichter zu machen. Ja. Und dann halt auch mal zu spüren, wie läuft diese Bewegung eigentlich ab? Wie muss ich Spannung im Rumpf aufbauen etc.? Aber das war ein Prozess. Und diesen Prozess siehst du jetzt natürlich nicht mehr. Aber das hat mich, genau wie der Ring Muscle Up damals, das hat einfach Zeit gekostet. Ja, und das war harte Arbeit, das war ekelhaft am Anfang. Ja. Aber das lohnt sich so sehr. Ja, weil heute gehe ich mit so viel Freude daran und es macht, ich finde es so geil, das zu beherrschen. Ich finde das so gut. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich da Leute an meiner Seite hatte. Also jetzt gerade auch bei der Press habe ich mich mit dem Trainer dann, der das da mal, also Boran war das.
Genau.
Ja. Mit ihm die ganze Zeit darüber ausgetauscht. So, was meinst du? Was kann ich da jetzt noch machen? Und der hat mir dann Tipps an Hand gegeben und mich da auch ein bisschen angeleitet, was das Ganze anging.
Ja.
Und ich bin dankbar dafür, dass ich das hatte. Ich hätte es, glaube ich, selber auch nicht so gut hingekriegt. Ja, aber das hat halt stattgefunden neben dem, was wir im Training da selber dann auch noch gemacht haben. Du hast ja zu der Zeit auch diese Kettlebell-Zertifizierung gemacht. Das heißt, die Kettlebell hatte dann auch durchaus ihren Platz, auch in meinem Training.
Ja.
Das heißt, da war ich schon relativ früh auch vielseitig aufgestellt.
Ja. Also du warst ja auch jemand, die 2016, glaube ich, begonnen hat. Ich glaube, 16.
Ja.
Und bei dir war es ja auch so, dass du, dadurch, dass du das Gruppentraining durchlaufen hast, so, hast du ja auch eigentlich eine komplette Basis aufgebaut bekommen, das, was damit anfing, dass du Klimmzüge lernen musstest, deine Dips ausgebaut hast, so, also gut, du konntest schon einen Klimmzug ein und die mussten halt ausgebaut werden, so, dann Liegestütze und so, also überhaupt erstmal zu einer Press zu kommen, hat ja auch einer gewissen Zeit Bedarf, wo du ganz klar sagen musst, so, auch dafür muss man ja eine Basis aufbauen, einen Handstand lernen, eine gewisse Kraftbasis lernen, lernen, wo du was wo positionierst. So, wie wichtig war das für dich?
Allein über Kopf, also Handstand zu lernen, ne? durch das Warm-up, was wir immer auch hatten, mit dem Donkey Kick, also mit diesem, ja, doch, man wirft halt ein Bein nach oben, ja und versucht dann im Handstand einen Moment stehen zu bleiben. Das hat so viel Überwindung. Oder auf die Parallels zu gehen und damit Handstand zu üben, das hat so viel Überwindung am Anfang gekostet. Also, dass ich das alles, das, ich habe, bevor wir aufgenommen haben, schon zu Nick gesagt, dass, als wir über das Thema gesprochen haben, dass sowas wie Diamond Push-Ups, die dann auch irgendwann mit der steigenden, wie beschreibe ich das jetzt? Also, in Gruppe B gab es die noch nicht, aber in Gruppe C dann, ja? Also, mit dem steigenden Niveau quasi, dem Level, hattest du dann auch neue Herausforderungen, die du da bewältigen musstest. Und das, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich damals an die Zahlen zurückdenke, die da standen für die Übungen, ja, ich denke mal mit so einem, oh, scheiße, heute kommen die, boah, das wird so heftig hart. Und heute stehen die am Ende meines Trainings als Finisher mit 15 Wiederholungen. Und ich glaube, damals waren das so 8. Ja?
Ja,
wo ich noch gedacht habe, boah, das wird so hart.
Ja.
Und meine Ehrfurcht irgendwie noch so krass hatte vor diesen Übungen.
Ja. Aber du musstest ja auch erstmal diese Base aufbauen, um dann zu dem harten Shit übergehen zu können. So wie.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne das wäre es nicht dahin gegangen.
Mhm.
Ich glaube, das ist aber auch jedem bewusst, ne? Dass das so ist.
Wie explizit wichtig waren jetzt so keine Ahnung, so du hast ja recht vielseitig auch gearbeitet. Also du hast ja auch zum Beispiel die ganzen Turkish Get-Ups gemacht, hast mit der Zeit auch die ganzen klassischen Skin the Cat, L-Sit-Shoulder-Stand-Sachen gemacht. So, was würdest du jetzt rückblickend aus der Sicht von dir, so wie du jetzt aufgestellt bist, sagen, wie wichtig war es, diese sehr breite Basis für dich auch aufzubauen?
Extrem wichtig. Also, weil ich tatsächlich dadurch, also solche Geschichten wie Skin the Cat, wir haben German Hang richtig oft gemacht am Anfang auch. Also der Umkehrpunkt, wo man im Skin the Cat wieder zurückgeht. Oder sowas wie Scapula Holds. Heute machen das wieder richtig viel. Ich finde das voll spannend. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass wir, dass du das bei mir auch relativ am Anfang schon im Training mit drinne hattest, Schulterblattpositionierung in der Depression, ja, in Retraktion, Depression und das Halten. Und das ist so unfassbar wertvoll geworden für meine Klimmzüge. Und die Klimmzüge sind meine größte Schwäche. Auch wenn man das von außen betrachtet vielleicht nicht so sehen mag, ja.
Mhm.
Aber es ist meine größte Schwäche. Die fallen mir am schwersten. Und ohne dass ich gelernt habe dadurch und auch den L-Sit-to-Shoulder-Stand, ja, und sowas auf Reps zu machen, hätte ich nicht gelernt, mein Schulterblatt so gut zu positionieren und das zu fühlen und zu merken, dass es einen Unterschied macht, ob das stabil arbeitet oder ob das im Raum rumschwimmt, während ich meine Bewegung mache, ja. Und den Unterschied zu spüren, Körperspannung, ist das so entscheidend. Also dich zu spüren, während du dich bewegst, dich unter Kontrolle zu bringen. Und dafür war das so, so wertvoll. Das waren mit die ekelhaftesten Dinge, die man im Training gemacht hat, wo man vorher gedacht, boah, echt jetzt? Ich muss 5 Reps L-Sit-to-Shoulder-Stand machen? Weißt du, wie hart das ist? Und ich bin richtig dankbar dafür.
Ja.
Ja.
Was würdest du sagen?
Aber das sind so Sachen, die tust du dir ja selber gar nicht an.
Nee.
Ja. Da brauchst du jemand anderen, der da sagt, so mach mal. Wie oft habe ich mir gedacht, boah, Nick, der Penner. Jetzt muss ich schon wieder so einen Scheiß machen. Das macht doch kein anderer Mensch. Okay, ich denke mir das heute auch noch manchmal. Also nach meinem letzten Unterkörpertraining, ich bin so am Sack.
Wie wichtig würdest du diese ganze Detailarbeit mit so Zeugs auch für dich jetzt persönlich erachten? Also was würdest du auch sagen, wem würdest du anderen Leuten mitgeben, dass das wichtig ist, diese ganze Detailarbeit
auch zu machen? Also ich merke ja, wie oft ich doch Athleten, die auch schon sehr fortgeschritten sind. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass es mit jemandem zu arbeiten, der noch nicht so weit fortgeschritten ist, eigentlich brutal geil ist, ja. Mhm. Dass denen das zum Beispiel oft fehlt, zu spüren, was sie da eigentlich machen. Also gerade in so Details. Wenn die, dass die in ihre Assistance halt auch tatsächlich auf ihr Muskelgefühl eingehen können, weil sie in der Lage dazu sind, Muskeln zu spüren. Aber bei ganz vielen ist es nicht so. Ja? Also man ist der Meinung, jemand ist fortgeschritten und der müsste doch wissen, was er da macht. Ja? Also vor allen Dingen auch sich spüren. Darum geht es mir. Da geht es gar nicht mal darum, wie die Ausführung aussieht, sondern dass man halt auch merkt, was man da macht. Mhm. So, es fühlt sich irgendwie an, als ob es im Latt ankommt, wenn ich ruder. Mhm. Und es gibt genug, die da rausgehen und sagen, naja, also mein Arm ist müde, mein Bizeps ist müde. Was hast du gemacht? Hast du die ganze Zeit gecurlt oder was? Ja.
Ja.
Weil so dieses Gefühl für die Bewegung fehlt.
Ja.
Wenn du jemanden das von Anfang an Hand geben kannst. Und ich glaube, das hast du durch solche Übungen, die ich damals schon mitbekommen habe. Wir haben ja mit mir auch viel ausgetestet, das muss man dazu sagen, ne?
Ja.
Das ist dabei entstanden.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr wertvoll.
Ja.
Also, gerade für diejenigen, die sagen, ich möchte einsteigen in den Sport. Aber was heißt denn in den Sport? Kann ja schon sagen, dass wir jetzt mit Bubble Coaching auch uns ja schon ein Stück weit von nur Calisthenics entfernt haben.
100%.
Ja. Und man kann das gar nicht mehr so richtig einkategorisieren.
Also das ist, glaube ich, was man da an der Stelle auch mal ganz klar sagen muss. So mit dem, was wir machen, wie mit unserer, wir nennen das die the Hybrid Athlete Strategy. Aber das ist von unserer Seite aus eigentlich das, wo wir sagen, die Grundlagen im Kraftsport müssen stimmen. Dafür musst du dich selber spüren können. Dafür musst du äußerliche Gewichte bewegen können. Du musst deinen Körper bewegen können. Und von da aus gehen kannst du ja in jede Richtung reingehen. Also wir haben ja de facto die Möglichkeit mit den Athleten, mit denen wir lange zusammenarbeiten, die dann auch schon recht breit aufgestellt sind in der Regel, die können in jede Sportart reingehen und dort auch echt gut mitspielen. So. Und wenn du die dann über einen längeren Zeitraum spezialisieren würdest, würden die in der Regel auch relativ gut mitspielen können in den vielleicht oberen Klassen. So, ja. Also du ja auch. Ja. Jetzt natürlich bist du kein spezialisierter Powerlifter, aber du kannst sofort da reingehen und in der Competition mitspielen. Und jetzt in
so doof das klingt, ne, weil man möchte ja gerne, also wenn du dich spezialisierst, dann auch den Unterschied machen zu jemandem, der es nicht ist. Aber dann stellst du fest, irgendwie, okay, wenn ich mir jetzt mal so das starke Mittelfeld angucke, Spitze ist es nicht, da würde ich mich auf jeden Fall nicht ankategorisieren, aber wenn wir das starke Mittelfeld angucken in dem Sport, also jetzt im Powerlifting auch, dann ja, bin ich ziemlich wahrscheinlich in der Lage, damit zu spielen.
Genau.
Ja.
Und das gleiche.
Ohne Spezialisierung.
100%. Und das gleiche Spiel haben wir ja mit einigen Athleten. So, wenn du dir dann einen Rado anschaust, der jetzt gerade so, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Der hat 220 auf 8er gezogen und der würde, wenn er im Powerlifting starten würde, wahrscheinlich in der 83er starten. Das ist ein sehr starkes oberes Mittelfeld. So. Und wenn der so weitermacht, dann wird der so innerhalb der nächsten 3 Jahre 300 heben, so, der wird er machen, so, und das ist massiv in der 83.
Das ist echt hart beeindruckend. Also, das ist der absolute Wahnsinn.
Und das sind aber so Levels, Die funktionieren nur, weil er so breit aufgestellt ist. Und
aber ja, aber es ist ja nicht so, dass Radu jetzt ein Einzelfall ist.
Nee.
Also du merkst, jeder einzelne Athlet braucht so ein bisschen seine Zeit, aber der guckt man sich an. Ich weiß nicht, 2-3 Tage später schickt Maurice hier ein Video bei uns in die Gruppe, ja, und hebt 200 Post.
Ja.
So, die klettern da alle ran, ja.
Und jetzt ist das für den einen oder anderen vielleicht eine heftige Zahl, so die du, aber das ist halt, weißt du, die haben sich das ja auch über sehr viel Zeit auch erarbeitet. Ja, gleichzeitig haben wir auch zum Beispiel Athleten, die aus dem Triathlon kommen, bei uns hier Krafttraining machen und nach 3 Monaten 100 Kilo auf Reps beugen.
Ja, brutal.
110 auf Reps, so. Und das von jemandem, der vorher nie 100 Kilo irgendwie gebeugt hat. So, und
also von dem Triathleten, von dem du jetzt sprichst, haut jede Woche wirklich einen drauf. Und ganz ehrlich, jetzt mal, es ist halt im Vergleich zu einem Rad und natürlich weniger, aber ich finde es so unglaublich beeindruckend, wie der progressiert, ja. Und da sprechen wir wirklich von 120 Kilo ADLs, ja. Oder 110 Kilo beugen. Aber trotzdem, Die Entwicklung ist einfach unglaublich beeindruckend.
Und ich persönlich sage halt, das ist halt relativ gut darauf zurückzuführen, dass du den Menschen eine recht breite Basis gibst, womit die halt insgesamt gut wachsen können. So. Also das hat halt dann schon auch damit zu tun, dass wir halt so einen hybriden Ansatz dann fahren und dann nicht sagen, ey, du hebst nur und beugst nur, sondern der macht seine Turkish Get-Ups, der macht Dips, Klimmzüge, Benchpress, Ausfallschritte, der geht Fahrrad fahren, der geht laufen, so, der macht seine ganzen Sachen. Und das ist aber, die Sache dabei ist, du musst solche Sachen für die einzelne Person dann ganz gut ausbalancieren, natürlich auf die Ziele zugeschnitten, aber eben immer schauen, dass die Basis für denjenigen möglichst breit erstmal ist. Weil
die Gewichtung ist halt zum Beispiel eine andere als jetzt bei einem Rado, ja?
Natürlich.
Oder bei mir auch. Also das ist für jeden Athlet was ganz anderes und das kommt immer darauf an, was die Person mit sich bringt. Und das, ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass eben du immer deine eigene Gewichtung hast, ja? Und die ist auch natürlich abhängig davon, auf welchem Level du gerade stehst. Aber das schließt sich ja nicht aus. Also nur weil 5 andere, ja, halt einfach insgesamt einfach schon sehr viel stärker und sehr viel weiter erscheinen, heißt das ja nicht, dass es dich irgendwo ausschließt, dazuzugehören.
Nee, gar nicht. Sondern du gehst ja einen Weg, den andere Leute schon gegangen sind, obviously schon gut gegangen sind, so. Und hast aber.
Du gehst dann aber trotzdem mit. Du gehst nicht hinter denen, sondern du gehst mit.
Ja.
Ja.
Das ist relativ interessant. Was jetzt halt ein wichtiger Part für mich ist, den ich auch an der Stelle ansprechen wollte, war so diese Anfangsbasis aufzubauen. Mit einem Athleten heißt ja auch, dass du recht viel auch an eigenem individuellen Stuff gemacht hast für dich. Wie wichtig würdest du sagen, war das auch für dich, dass du direkt von Anfang an manchen Sachen arbeiten musstest, konntest?
Du meinst bedingt dadurch, wo meine Schwächen liegen?
Genau.
Stell die Frage nochmal ein bisschen genauer. Ich glaube.
Also du hast ja, wenn wir jetzt deine Reise zurückblickend anschauen, hast du ja jetzt natürlich am Anfang erstmal so gewisse Grundlagen durch das Gruppentraining bekommen, hast dann immer mehr individualisiertes Training bekommen und dann sind immer mehr Einzelsachen mit reingekommen, wie für dich, wo du Schulterstabilität mehr aufbauen musstest, mit Get-Ups, mit so ganz vielen Straight-Arm-Sachen. Du hast sehr viel Skin the Cat gemacht und sowas. Das haben ja auch oftmals andere dann gar nicht so gemacht, sondern vielleicht anders. Wie wichtig waren so diese vielen vielen kleinen Details, die dann an dir gemacht wurden?
Also meinst, als mein Training vom Vereinstraining quasi übergegangen ist zu individualisierten Training, genau. Ja. Ich empfand das tatsächlich als als einen Schritt vorwärts, muss ich sagen. Mhm. Also auch mit einer gewissen Wertschätzung verbunden irgendwie, so mir selber gegenüber, also die ich mir selber gegenüber da gegeben habe. Okay, du kümmerst dich jetzt um dich selbst.
Ja.
Ja, also vorher war es halt wirklich eher so ein Gruppending und dann kümmerst du dich um dich selbst. Und mir dann auch einmal einzugestehen, okay, wo sind dann Baustellen und wo sind sie eben nicht? Mhm. Also was kann man eher mal ein bisschen reduzieren, obwohl es dir Spaß macht jetzt zum Beispiel, also sehr viel Freude macht, weil du bist halt stark da drin. Das war schwierig. Also das will ich ja jetzt hier auch nicht außen vor halten.
Ja.
Aber umso entscheidender war es halt wirklich, diese Baustellen in Angriff zu nehmen und diese kleinen Detailarbeiten zu machen. Hab ich ja schon gesagt, weil ich heute noch davon profitiere.
Ja.
Also all das, was ich muss ja echt sagen, dass gerade diese ganze Ringarbeit, Support Holds, RTO auf Reps, ja, denn gerade auch dieses Skin the Cat-Geschichten und One-Arm-Hang, Active-Passive, solche Geschichten haben wir gemacht, ja. Das ist unglaublich wertvoll.
Mhm.
Also Schultergürtelbereich sowieso, ja. Also muss man ja jetzt, wenn man uns kennt, dann weiß man, dass wir da Fans von sind, ja.
Durchaus. Das ist die Basis deiner Kraft.
Ja, aber ist so. Ich muss echt sagen, hätten wir die Arbeit nicht gemacht bei mir damals, ich glaube, das hätte sich anders ausgewirkt,
ja,
auf wo ich jetzt bin. Also ich halte halt auch einfach sehr viel aus.
Ja, ja.
Also alleine das, ja, weil ich bin ja jemand, ich möchte ja gerne leisten. Ich möchte ja gerne auch immer weiter vorankommen. Und dazu brauchst du natürlich auch Widerstand.
Ja.
Du brauchst dicke, feste Mauern.
Ja.
Also klar, man muss die ab und zu mal so ein bisschen einwerfen, ja, um sie neu aufzubauen und noch dicker zu machen. Aber du brauchst dicke Mauern. Du brauchst auch dicke Mauern im Kopf. Und die entstehen am Anfang. Die entstehen ganz am Anfang.
Mhm.
Ja, wenn du weißt, wie hart es ist, sich Dinge zu erarbeiten, wenn du weißt, wie schwer es ist, von diesen zwei Klimmzügen auf, was kann ich jetzt? Ich glaube, 15, 16, ja, über mehrere Sätze, wenn ich entsprechend meine Pausen dazwischen habe. Aber es sollte schon möglich sein, ja.
Mhm.
Aber du wertschätzt dann jetzt diese zwei Klimmzüge nicht mehr, wenn die halt so leicht sind, ja, im Vergleich zum Anfang.
Ja.
Aber wenn du gelernt hast, sie wertzuschätzen und all diese Kleinigkeiten, all diese kleinen Sachen, das ist nur wertvoll, aber das beginnt halt am Anfang.
Ja. Auch diese Stabilität, die du ja mittlerweile also was ich halt bei dir sehr beeindruckend finde und ich glaube auch sehr oft bei Leuten zum Thema wird, ist, dass deine technische Perfektion in sehr vielen Sachen extrem hoch ist. Und das ist, wir haben da die Tage eine kleine Diskussion zwischen Coach und Athlet gehabt, so, wo sie ein wenig darüber gemeckert hat, dass ich immer so ein hohes Maß an sie setze, ja, dass sie keinen Millimeter da irgendwie sich bewegen darf. Da habe ich gesagt, ja, das ist halt was, weil ich das mit dir machen kann.
Ich habe das ja in einem meiner letzten Posts angeschrieben. danach, also nach Perfektion zu streben, und das tue ich, und auch sehr, sehr nah, in Anführungsstrichen, da dran zu sein, ist eine extreme Bürde. Ja, weil, ja, wie das zwischen uns dann auch abgelaufen ist. Wir betreuen ja auch gemeinsam Athleten, ja, wo wir dann auch mal Diskussionen drüber haben. Ist es jetzt in Ordnung, so wie der das macht, oder eben nicht? Und ich bin dann immer eher diejenige, die sagt, boah, das kann man noch besser machen. Und nix mal, sehen ja, das ist gut, guck doch mal. Und muss mich dann nochmal zurückrudern und sagen, okay, schau mal den Vergleich, ne? So. Ja. Und also, ja, wichtig auch, Steps zu machen und nicht Sprünge, ja?
Ja.
Und dann aber von ihm zu hören, mir gegenüber, ja, okay, ich shifte wirklich minimal unten in der Beuge nach vorne. Das handelt sich um einen halben Zentimeter. Asinia, das kannst du noch besser. Und dann ist man so richtig fassungslos in dem Moment. Also ich in dem Moment denke mir, Junge, weißt du eigentlich, wie hart das ist? Und niemand anders, wenn jemand anders das machen würde, dann wird der hochgelobt werden. Und du hörst, das war noch nicht gut genug. Das ist manchmal schon hart, muss ich sagen.
Definitiv.
Ja.
Das ist halt auch wieder das, du kannst die Messlatte immer nur so ansetzen, wie es halt für denjenigen auch passt an der Stelle.
Ja, natürlich.
Ne?
Ich bin auch nicht in allem perfekt. Das stimmt auch gar nicht. Also ich weiche auch mal nach links und rechts aus und sowas.
Ja.
Ich habe schon ein sehr gutes Gespür auch für mich selber. Ich nehme mich auch selber im Training auf und korrigiere mich selbst. Ja, das ist ja ein Riesenvorteil, den ich habe, weil ich mache das sowieso den ganzen Tag. Aber auch wieder für mein Athletendasein manchmal nervig. Ja, wenn du halt diesen Anspruch an dich selber dann auch einfach hast, ja, und manchmal nicht auch einfach mal machen kannst.
Mhm.
Ja, das ist auch nicht immer das.
Ja, das aber auch das rührt ja auch immer nur daher, dass du diese Basis Step for Step sehr klein und detailliert immer aufgebaut hast.
Ja, alter Schwede, guck dir doch mal meine Beugen an vor 2-3 Jahren. Ach du Alarm, ich kann mir das gar nicht angucken. Da muss ich meine Hände vor die Augen halten. Und ja, also bei allem, meine Klimmzüge damals, ach du Scheiße.
Aber an der Stelle muss man ja auch sagen, so zu dem Zeitpunkt waren die gut. Für das Level, das waren die fantastisch gut. Das war super. Aber das ist ein Weg, den du mit der Zeit gehst. So, diese Perfektion da auch ein bisschen besser reinzubekommen, natürlich. Ja, es braucht Zeit. Ja, das ist ein sehr normaler Ansatz. Das Wichtige ist, dass du immer auch deinen Körper extremst widerstandsfähig gemacht hast mit den ganzen Sachen, die du zusätzlich an Detailarbeit gemacht hast, um in der breiten Masse sehr gut aufgestellt zu sein, dass du dir auch immer
erlaubst. Ja, aber diese Widerstandsfähigkeit, und das ist das, was mir wichtig ist, hier heute mitzugeben, das entsteht nicht, wenn du schon weit fortgeschritten bist, ja, sondern das entsteht am Anfang. Und du kannst den entscheidenden Unterschied viel, viel früher machen, als du denkst.
Ja.
Ja, also nicht dann, wenn du schon ein gewisses Level hast, sondern davor. Oder auf dem Weg dahin.
Ja. Definitiv. Also das ist was ich immer und immer und immer wieder sehe. Wenn wir Leute haben, die wir von sehr, sehr früh auf aufbauen können, die profitieren langfristig extrem krass davon, dass sie sehr
früh... Sam ist ein so geiles Beispiel, die dann berufsbedingt, ja, und wegen Studium über einen längeren Zeitraum ausgefallen ist. Aber so, dann wieder nach Monaten wieder ins Training einsteigt, bumm, 80 Kilo auf dem Rücken beim Kniebeugen.
Easy.
Ja.
Und da kommt jetzt auch noch was. So. Also das, was ich halt oft sehe, ist tatsächlich einfach, am Anfang ist die Basis das aller Wichtigste, dass die richtig geil gelegt wird. Und leider Gottes sehe ich mit sehr vielen Menschen, also ich sage immer so, es ist ganz gut, wenn du am Anfang einen gewissen Schritt reingehst, dass du dein Training machst, so für dich selbst entdeckst, wie viel Spaß das Ganze macht und du sehr gut erstmal überhaupt in den Sport reinkommst. Ja, nicht den Sport, du bist nicht spezialisiert oder sonst irgendwie sowas, das musst du auch gar nicht.
Musst du wirklich nie sein. Hört auf damit, euch in eine Schublade zu stecken und euch vor Dingen zu versperren, die einen weiterbringen können. Nur weil es nicht in die Schublade reinpasst.
Ja.
Ja, ehrlich.
Du kannst immer aus einer anderen Sportart was Nützliches mitnehmen, um in deiner Sportart zu werden, in die du dich vielleicht ja spezialisieren möchtest. Aber gerade am Anfang, ich persönlich behaupte zum Beispiel, dass die meisten Menschen die ersten 5 Jahre ihres Trainingslebens sich nicht spezialisieren müssten. Also das ist einfach wirklich, das ist jetzt hard biased so. Ja, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, aber da hat Wissenschaftler XY gesagt, das ist so und so. Das jetzt hier ist komplett aus meiner persönlichen Lebensblase, dass ich das einfach gesehen habe, dass ich unglaublich viele Athleten kennengelernt habe. Bei denen ich auch bei fortgeschrittenen Athleten schon gesehen habe, so du hast dich zu früh spezialisiert, du kannst nicht mal die Basics. Wenn ich Leuten, die seit 4 Jahren trainiere, noch eine Kniebeuge beibringen muss, wie du dich richtig stellst, das kann nicht sein. Wenn ich Leuten Klimmzüge beibringen muss, die 5 Jahre trainieren, das kann nicht sein. Du hast deine Basis nicht aufgebaut. Und nimm dir die Zeit dafür. Du wirst so profitieren hinten raus. Und das ist das, warum ich aber auch sage, dass am Anfang diese Basis halt auch stark gelegt werden muss, weswegen ich persönlich auch immer sage so, es ist eigentlich geil, wenn du einen Athleten am Anfang in einer sehr starken und engen Betreuung hast, weil derjenige halt, wenn er reinkommt, auch richtig davon profitiert, weil er, wie viele Leute können keine richtigen Ausfallschritte? Wie viele Leute können nicht halbwegs vernünftig über Kopf drücken? Können ihre Basics wie Klimmzüge und Dips nicht? Kniebeugen und Kreuzheben, die Basissachen, da fehlt es oft schon an Grundsachen. Das ist jetzt hier nicht Detailarbeit, sondern wirklich Grundlagenarbeit. Und wenn man sich da in der früheren Trainingszeit die Zeit genommen hätte, das vernünftig zu lernen, und zwar sehr intensiv, so dann profitiert man halt das ganze Trainingsleben davon.
Das Ding ist halt auch, je früher du damit angefangen hast, dass auszubauen und auch dem einen größeren Wert beizumessen, umso länger kannst du es machen.
Ja.
Ja, und wir reden ja jetzt hier, oder das hören sich ja sehr wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer an, weil sie gerne Sport machen und weil sie das gerne ihr ganzes Leben lang machen wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es irgendwann nicht mal mache. Und wenn ich 70, 80 Jahre alt bin und ich werde trotzdem noch meine Klimmzüge machen. Ich sag das jetzt hier. Ich werde das machen. Und wenn ich dann entscheiden kann, zu sagen, okay, du wirst das noch machen können, weil du hast dir eine sehr, sehr geile Basis einfach aufgebaut, dann bin ich dankbar und froh dafür, dass ich diese Basis gelegt habe.
Yeah.
Weil ich sehe genug hier in der Altstadt, die hier hochlaufen, das ist so ein kleiner Berg, den du hier hochlaufen musst, die sich abmühen ohne Ende, wenn die 60 plus sind, sich richtig schwer tun zu laufen auch und sowas, ja. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte so lange wie möglich auch einfach fit bleiben und auch Sport machen können. Nicht sagen, nicht irgendwann da stehen, ich habe das auch mal gemacht, sondern ich mache das noch. Ja, ich habe damals meine 150 Kilo gehoben. So, ich möchte sagen, ich kann immer noch 100 Kilo heben. Ja.
Also mein Dreamboy in dem Falle ist immer noch dieser alte Mann, den ich damals in Wetzlar am Park getroffen habe, der spazierte dort vorbei. Ich habe meine Muscle-Ups geübt. Und er lief vorbei, hat sich kurz auf ein Pläuschen, so, hat er sich kurz zu mir gestellt, hat sich mit mir unterhalten, hat mir dann erzählt, dass er früher 150 Kilo gedrückt hat auf der Bank. Und ich stand da so und dachte mir so, okay, ja, geil, geiler Typ so, okay, aber du bist halt ein älterer Mann, du erzählst mir jetzt wahrscheinlich irgendwas vom Pferd so. So klein wie der war, so habe ich mir halt überhaupt nicht vorstellen können, dass der 150 auf der Bank drückt. So stellt er sich da hin und da war eine niedrige Stange so für ihn so auf Kinnhöhe. Ja, für mich war das so, keine Ahnung, irgendwie so kurz über Bauchnabel, Brust, so in dem Bereich. Ich glaube, du kennst die Stange auch direkt neben dem Baum da.
Ja, ja, ja.
Da hängt er sich da dran und zieht eiskalten Frontlever. Ich glaube, der, wenn ich mich recht erinnere, hat er mir gesagt, er war 76.
Junge.
Und er hat den gehalten für 3-4 Sekunden. Ich war so fertig. In dem Alter. So, und da habe ich, das war was, wo ich mir gedacht habe, fuck, das sind Life Goals, so.
Ja.
Und dann hat er mir erzählt, dass er in dem Gym um die Ecke immer noch ab und an trainiert, so. Hat er gern. Und jetzt geht er weiter, seinen Spaziergang machen. Ich glaube, der wollte Heimkuchen essen. Wie geil ist das?
Wie geil ist das?
So, das war der Wahnsinn, ja. Und
ja, aber so stellt man sich das vor, ja.
That's the goal, so. Das muss man da ganz klar sagen. So. Ich habe super gerne, mache ich Wettkämpfe und sonst irgendwas, aber für mich ist langfristig eine Maschine sein geil. So, ich will,
also mal ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich mir vor 15 Jahren, also mit meinem 15-jährigen Ich noch vorgestellt habe, wie wirst du mal mit 30 sein? Ja, also das habe ich nicht erwartet.
Nee, guck mal. Nein. Wir werden beide im Mai 30. So, und ich muss. Ich bin auf dem höchsten athletischen Level, auf dem ich jemals in meinem Leben war.
Holy shit, ich sah noch nie so geil im Spiegel aus. Ich muss das jetzt mal so offen sagen. Ja. Also, ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt wie jetzt.
Und das ist fantastisch. Und das ist so wichtig.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir mehr hin. Ja, und das ist aber auch ein bisschen das, was wir mit dem hybriden Athleten im Endeffekt eigentlich uns über die letzten Jahre auch aufgebaut haben. So, diese Strategie, die wir da verfolgen, ist ja etwas, was jetzt nicht neu erfunden ist, so, ey, das ist es, sondern wir haben dem Kind jetzt gerade einen Namen gegeben, weil das eigentlich nur das ist, was wir seit 2014 machen. So, ja.
Also es hat sich schon... wir sind halt einfach besser geworden in dem, was wir machen. Und wir sind auch offener geworden für ganz, ganz viele Dinge. Ja. Ja? Und das war aber alles wichtig. All das war wichtig. Auch all das, all der Scheiß, den du mit mir ausprobiert hast. Ja. Wo ich mir manchmal echt, wo ich den Kopf schütteln muss, wenn ich so drüber nachdenke. Was hast du da mit dir machen lassen? Aber das führt dazu, dass ich heute Post und langsame Negative heben kann, im Anschluss direkt danach pausiert beugen kann, schwer alles und das einfach ab kann, ja? Ja. Das erzählst du anderen Leuten und die denken so, Alter, das geht doch nicht. Was, dein armer unterer Rücken. Und ich denke mir halt, ja, ich habe schon gemerkt, aber andererseits so, geil, ich kann das ab. Wie cool ist das denn, ja?
Weil extrem
aber das viel war halt auch Prozess, ne?
Und das ist für mich die wichtige Message, die da auch mitgehen muss. So, fang sehr früh an mit der Base.
Bitte, bitte, bitte. Und gib nicht auf. Ja. Und lass dir überhaupt nicht von dir selber oder sonst irgendwem einreden, dass dein Status nicht ausreicht oder so. Oder dass, ja, dass du irgendjemandem nicht gerecht wirst. Hm. Weil es kann nur von Vorteil sein, wenn dich dabei jemand unterstützt auch.
Ja, ist so. Das ist etwas, was wir als Community ein bisschen mehr aufbauen wollen. Dieses Denken so darüber, über Training, auch dieses etwas freiere, weg von einzelnen Sportarten, ein bisschen mehr alles zusammenbringen, diesen hybriden Athleten einfach. Und das ist das
gemeinsame, anstrebende Gefühl, wir möchten fucking starke Maschinen sein. Ja.
Ja. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch eine neue Facebook-Gruppe von uns machen, The Hybrid Athlete Strategy. Das ist eine Gruppe, wo wir Deutsch und Englisch sprechen, weil wir halt beide Sachen ansprechen wollen, wo du einfach reinjoinen kannst. Frag das an, die findest du auf Facebook. Und wo wir mit den Menschen über genau diese Sachen sprechen werden. Was für Sachen da in der Richtung funktionieren. Du musst dir klar sein, dass wir definitiv an der Stelle auch klar Werbung machen werden für unser eigenes Coaching, weil wir glauben, dass es scheiße geil ist. Das ist so. Ja. Aber insgesamt geht es uns extrem darum, um die
Community. Das nimmt ja auch niemanden was. Das muss man nochmal dazu sagen. Ne?
Genau.
Also.
Also wenn dich diese Community interessiert, join rein. Ja. Bring dich ein, tu das auf jeden Fall. Ja, sei definitiv jemand, der an der Stelle auch ein bisschen mitredet, der Fragen stellt, damit wir dir helfen können. Ja.
Umgib dich halt mit Leuten, die auch Spaß daran haben, genau. Ja, verdammt stark zu sein.
Ja. Alright. Wenn dir die Folge gefallen hat, tu uns doch den Gefallen. Teil das Ding. Auf Social Media, in deiner Story. Tag uns. Und gib uns auch super gerne ein bisschen Input, wie gut dir das gefallen hat, was du davon am besten fandest. Und schreib uns da beim Strength and Skills Podcast auf Instagram. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.